Seid lieb und herzlich gegrüßt an diesem Nachmittag hier. Ich habe schon lange nicht mehr gepredigt, das wird euch vielleicht wundern, aber ich war richtig krank. Es ist die vierte Woche und ich habe aber kein Corona. Ich habe mich extra noch testen lassen in dieser Woche. Ich habe meinem Arzt gesagt, bevor ich wieder unter die Menschen gehe, will ich es wissen. Und Gott sei Dank hat sich da nichts bestätigt, aber ich war doch sehr gebeutelt. Und hoffe, dass meine Stimme heute durchhalten wird. Die ist davon auch sehr betroffen. Meine Lunge, meine Stimme. Es hat eine etwas längere Geschichte gehabt. Ich war im Krankenhaus wegen meinem Herzen. Und dann hat sich irgendwann Wasser in der Lunge gebildet. Und vermutlich durch das Wasser eine bakterielle Infektion. Und dann nimmt das ja so seinen Lauf, ne? Mit Husten und nicht atmen können. Und manche von euch kennen das vielleicht, aber es ist immer wieder Gottes Gnade, dass wir da noch nicht aufgeben müssen und dass wir da auch nicht verzagen müssen. Ich habe in dieser Zeit die Gebete unserer Gemeinde gemerkt und gespürt und ich habe mich gefreut, dass wir in der Gemeinde in Lea die Möglichkeit bekommen haben, die Gottesdienste live zu übertragen. Das war für mich jeden Sonntagmorgen so ein Stückchen Heimat, da auf dem Sofa zu liegen und über den Bildschirm die Gemeinde, soweit sie in dem Bildradius in Erscheinung tritt, zu sehen und die Predigt zu hören von meinen lieben Schwestern und Brüdern, die teilweise auch meine Dienste dann übernommen haben. Ja, und so ist das fast eine kleine Premiere. Ihr seid also nach der Krankheit die Ersten, zu denen ich heute wieder sprechen darf. Und darüber freue ich mich, dass wir hier Gemeinschaft haben. Ich hatte mit Björn vereinbart, wenn es gar nicht geht, springt er einfach ein. Ne? Aber Gott hat doch geholfen und ich habe den Mut und das Vertrauen, dass wir hier gemeinsam diesen Gottesdienst feiern dürfen. Das Thema meiner Predigt ist heute Veränderung zulassen und ich möchte dazu ein Wort Gottes lesen aus dem Buch Jeremia, Kapitel 18, die Verse 1 bis 6. Das Wort, das durch den Herrn zu Jeremia geschah. Mache dich auf und geh in das Haus des Töpfers hinab, und dort werde ich dich mein Wort hören lassen. Und er ging in das Haus des Töpfers hinab, und siehe, er war gerade mit einer Arbeit auf der Scheibe beschäftigt. Und das Gefäß, das er aus dem Ton machte, missriet in der Hand des Töpfers. Und er machte wieder ein anderes Gefäß daraus, wie es in den Augen des Töpfers recht war zu tun. Und das Wort des Herrn geschah zu mir. Kann ich mit euch nicht ebenso verfahren wie dieser Töpfer, Haus Israel, spricht der Herr? Siehe, wie der Ton in der Hand des Töpfers, so seid ihr in meiner Hand, Haus Israel. Ich weiß nicht, ob ihr es in eurem eigenen Leben schon gemerkt habt. Wir sind von Natur aus kein einfacher Ton, oder? Also wer das noch von sich glaubt, der braucht ein bisschen mehr Selbsterkenntnis. Wir sind von Natur aus kein einfacher Ton. Und wir merken auch, je älter wir werden, desto mehr kann das zutage treten. Wir haben schon angefangen in der Kindheit, uns Verhaltensweisen anzutrainieren, die heute fester Bestandteil unserer Persönlichkeit sind. Manche Dinge haben sich so verfestigt, dass wir sie gar nicht merken. Ne? Man spricht ja davon, dass jeder Mensch so in seinem Leben einen blinden Fleck hat, in dem er sich nicht erkennt, wo er die Hilfe von außen braucht, um sich reflektieren zu können, um sich erkennen zu können, wie manche Verhaltensweisen in seinem Leben auf andere wirken. Und aus manchen dieser Verhaltensweisen erwachsen im Laufe der Zeit Probleme. Probleme, die dann Ehen belasten, Familien, Nachbarschaften und natürlich auch die Gemeinde, in der wir zu Hause sind, weil wir das alles immer damit hinnehmen, wo wir hingehen. Ich habe so viele Menschen kennengelernt, die meinten, man muss nur die Ehe wechseln oder man muss nur die Gemeinde wechseln und dann würden sich diese Probleme erledigen, aber das stimmt nicht. Wir könnten in ein Kloster fliehen oder auf eine Insel und wir würden immer das mit dorthin bringen, was in uns ist. Und wir würden immer wieder eingeholt werden davon und immer wieder damit konfrontiert werden. Häufig geht es um so Dinge wie Rechthaberei und darum, dass Menschen unbedingt ihre eigenen Wünsche durchdrücken möchten. Dass sie in jedem Fall das, was sie gern leben möchten, verwirklicht sehen möchten. Und dann fehlt vielen dabei noch die Fähigkeit, unterschiedliche Sichtweisen zu besprechen, ohne in üble Streitigkeiten und Streitereien zu verfallen. Wir kennen das alle, dass es viel leichter ist, hinten herum zu reden, als geradlinig zu einem Menschen zu sprechen. Ne? Die meisten von uns, und da gehöre ich auch zu, sind ja so ein bisschen harmoniesüchtig. Das ist überhaupt keine schöne Aufgabe, jemanden zu ermahnen. Das ist überhaupt keine schöne Aufgabe, kritische Dinge anderen gegenüber anzusprechen. Man möchte den Frieden halten und den Frieden wahren. Und aus dem Grunde möchte man lieber diese Dinge verschweigen. Ich habe einmal zu meinen Ältesten gesagt, klärt doch diese Dinge bitte, wenn ich in Urlaub bin. Ne? Aber ich weiß auch, dass das so nicht geht. Dass das völlig unmöglich ist. Und so erlebe ich, dass manche Menschen hinten herum reden, dass sie verletzend werden, dass sie laut werden, dass sie ausfallend werden, dass sie sich manchmal Dinge herausnehmen, die man eigentlich selbst außerhalb der Gemeinde unter Menschen so nicht pflegen sollte. Ja, und das ist natürlich nicht förderlich für harmonische Beziehungen. Das können wir uns vorstellen, sondern es hat einen Preis. Und es hat einen hohen Preis, wenn es um das Zusammenleben geht. Denn durch solche Verhaltensweisen sterben Beziehungen zwischen Menschen, die einmal in Freundschaft und in Liebe begonnen haben. Schaut mal, und das gilt leider auch für die Gemeinde Jesu Christi. Wenn solche Verhaltensweisen sich durchsetzen in einer Gemeinde, stirbt Freundschaft, die in Liebe begonnen hat. Dann ist es einfach nicht mehr möglich, miteinander zu verkehren. Und man kann das dann gut meistens auf Gemeindeversammlungen beobachten. Was da gelebt wird, was da gesagt wird, wie da miteinander umgegangen wird. Ich war ein junger Christ, das war vielleicht so 1980. Da kam ich in eine Aussiedlergemeinde und ich erlebte meine ersten Gemeindestunden mit. Und ich war, ich muss euch ehrlich sagen, geschockt. Da waren Menschen weißhaarig, ergraut, von denen doch die Bibel sagt, die sind voller Weisheit. Und als junger Christ habe ich zu ihnen aufgeschaut und habe gedacht, oh, was müssen die für eine geistliche Erfahrung gesammelt haben? 40 Jahre mit Christus, 50 Jahre mit Christus, 60 Jahre mit Christus. Das waren für mich unerreichbare Größen im Reich Gottes. Das war wirklich so. Und dann habe ich manche von diesen Menschen auf diesen Gemeindeversammlungen erlebt. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich hatte damit zu kämpfen, Christ zu bleiben. Ich hatte damit zu kämpfen, das auf eine Reihe zu bekommen, wie Menschen zwei Gesichter haben können. Wie Menschen nach so vielen Jahren der Christusnachfolge sich noch so in ihrem alten Wesen ergehen können und es in ihrem Leben zum Vorschein lassen können. Sind wir nicht durch die Taufe mit Christus begraben? Ist das nicht so? Haben wir das da nicht bezeugt? Haben wir nicht da abgelegt, was uns in unserem Leben vorher in all diesen Dingen so viel Schwierigkeiten machte? Ich weiß, dass wir nicht auf Fingerschnipp veränderte Menschen sind. Das ist ein lebenslanger Prozess. Aber wir dürfen diesen Prozess erfahren und wir dürfen ihn auch erleben. Ja, und aus solchen Verhaltensweisen, in denen man so lange lebt, kann man sich selbst eigentlich kaum herauslösen. Da reicht der beste Vorsatz nicht aus. Das kann man sich immer wieder vornehmen und das ist sicher auch gut, wenn man sich das vornimmt. Aber ich will euch sagen, die eigene Kraft reicht zu einer Veränderung nicht aus. Und wie gut ist es doch da, dass Jesus für uns kam. Wir sind in der Adventszeit, ne? Wir feiern und denken an die Ankunft Jesu. Aber wisst ihr, wenn wir an die Ankunft Jesu denken, dann hat das natürlich immer mit uns zu tun. Das ist nicht etwas Kitschiges mit entsprechender Musik und umrahmt mit den ganzen Engelchen und was in den Kaufhäusern jetzt in Corona ja nicht, aber sonst sich abspielt, wenn es um Weihnachten und diese Zeit geht. Sondern wenn wir an die Ankunft Jesu denken, dann denken wir daran, dass er für uns gekommen ist, für dich und für mich. Das hat unmittelbar mit unserem Leben zu tun. Er kam ja gerade, um uns zu verändern. Er kam ja gerade, um uns aus der Ohnmacht zu helfen. Dass es für uns einen Weg gibt, herauszukommen aus den Verhaltensweisen, durch die wir unser Umfeld zerstören, durch die wir Ehen zerstören, durch die wir Nachbarschaften zerstören, durch die wir Gemeinden zerstören, durch die wir Menschen entmutigen. Er kam ja gerade, um all das in unserem Leben zu verändern, um uns seine Hand vom Kreuz auszustrecken und zu sagen, hier ist Rettung, hier ist Hilfe, hier ist Veränderung, hier ist Erneuerung für dich. Es gehört zum Wesen der Nachfolge Jesu, dass wir das Böse verneinen und uns nach ihm hin, zu Christus hin ausrichten. Vielen Dank. Und um uns zu verändern, gebraucht er nicht nur seinen Heiligen Geist, das wissen wir alle, sondern er gebraucht auch Menschen. Und das fällt uns meistens schwer. Ihr kennt die aus dem Neuen Testament, die sagten, ich bin des Petrus, ich des Apollos, ne? Und ich bin des Christus. Und das sind die Schlimmsten, das will ich euch sagen, die nur noch auf Christus hören wollen und auf keinen Menschen mehr. Weder auf einen Apollos, noch auf einen Petrus, noch auf einen Pastor, noch auf einen Ältesten. Das sind die Schlimmsten von allen. Aber Gott gebraucht zu unserer Veränderung Menschen. Und deswegen, auch wenn es uns schwerfällt, von anderen Menschen etwas Kritisches anzunehmen, weil ja auch die anderen nicht fehlerfrei sind, hat es doch Gott selbst gefallen, Älteste einzusetzen, Hirten und Lehrer zu berufen, Väter und Mütter in Christus zu geben, die uns in der notwendigen Ernsthaftigkeit Gottes Willen und Wort erschließen, damit es uns wie ein Spiegel unser eigenes Verhalten zeigt. Und gleichzeitig zeigt es uns, wie wir sein können, wenn wir es Gott erlauben, uns zu verändern. Denn eins ist gewiss, er nimmt uns so an, wie wir sind. Aber er wird uns verändern, da wo wir Veränderung brauchen und wo Dinge verändert werden müssen. Und da kommen wir nicht dran vorbei. Wenn wir Christus nachfolgen wollen, gehört das dazu. Wenn wir uns dem entziehen wollen, ist die ganze Christus-Nachfolge nichts wert. Er liebt jeden Menschen. Er liebt jeden Sünder. Und er nimmt jeden an, der zu ihm kommt. Aber er lässt nicht jeden so, wie er von Natur aus ist, sondern er verändert uns. Ja, wir lesen im Epheserbrief Kapitel 4, Vers 31, alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Und jetzt kommt, seid aber zueinander gütig, mitleidig, einander vergebend, gleich wie auch Gott in Christo euch vergeben hat. Guck mal, hier zeichnet Gottes Wort ein neues Bild von dir und mir. Und Gott hat den Willen und er hat die Kraft, dieses Bild in uns zu gestalten. Jeremia, der Prophet des Alten Testaments, erhält einen Einblick in Gottes gestaltendes Schaffen. Da sitzt ein Töpfer, der gerade eine Arbeit auf seiner Scheibe hat. Da haben wir so eine kleine Folie, die uns vielleicht gleich in einigen Punkten noch ein bisschen begleiten darf. Ja, und Jeremia sieht, wie diesem Töpfer auf seiner Scheibe ein Gefäß misslingt und wie er ein neues Gefäß daraus formt. Und dann stellt Gott ihm diese entscheidende Frage, kann ich nicht ebenso mit euch verfahren wie dieser Töpfer? Denn wie der Ton in der Hand des Töpfers, so seid ihr in meiner Hand. Jesus ist der Gestalter unseres Lebens, aber er möchte unsere Zustimmung zu seiner Arbeit. Petrus schreibt, dass wir lebendige Steine im Tempel Gottes sind. Und genauso sind wir auch kein toter Ton. Wir sind nicht willenlos, sondern wir sind lebendiger Ton, so wie wir auch lebendige Steine sind. Deshalb übergeht Gott unseren Willen nicht, sondern er erwartet unsere Zustimmung. Und da möchte ich uns heute Nachmittag eine Frage stellen. Bist du gewillt, dein Leben auf der Töpferscheibe Gottes zu leben? Das hat Konsequenzen. Bist du gewillt, dein Leben auf der Töpferscheibe Gottes zu leben? Nur wenn du ihm sagst, Herr, forme mich, dann wird er ein Gefäß seiner Güteklasse aus dir machen. Und was kann Gott durch seine Formung verändern? Die Antwort der Bibel ist eindeutig, alles. Er kann alles verändern. Paulus schreibt, dass die, die mit Jesus leben, eine neue Schöpfung sein werden. Wenn wir für uns aber festlegen, dass er gewisse Dinge nicht verändern soll, dann wird da ganz gewiss auch nichts geschehen. Dann bleiben wir einfach nur ein alter, nicht einfacher Ton. Zunächst sieht Jeremia, dass dem Töpfer ein Gefäß missrät. Diese Aussage, die mag uns erstaunen, wenn wir mit dem Töpfer Gott gleichsetzen. Wie kann dem allmächtigen Schöpfer denn etwas misslingen? Darf ich mal die nächste Folie haben? Die Gründe dafür liegen nicht bei Gott, die Gründe liegen im Ton. Der Ton kann zu trocken und zu spröde sein. Er kann durch Fremdstoffe und Lufteinschlüsse verunreinigt sein. Es gibt auch Probleme, wenn er nicht exakt in der Mitte der Töpferscheibe liegt. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal getöpfert habt. Normalerweise sind das alles Dinge, auf die der Töpfer genau achtet, bevor er seine Arbeit beginnt. Aber da wir ja ein lebendiger Ton sind, nehmen wir auf den Formungsprozess erheblichen Einfluss. Gegen die geistliche Versprödung und Austrocknung hilft lebendiges Wasser. Lebendiges Wasser ist wie beim Ton das Wasser, das man dem Klumpen dazugibt und es knetet, bis es geschmeidig und weich wird und die Konsistenz hat, von der der Töpfer weiß, so kann ich es gut bearbeiten. Schau, und lebendiges Wasser hält unser geistliches Leben formbar. Es hält es frisch. Es bewahrt uns vor Vertrocknung. Wer kein lebendiges Wasser zu sich nimmt, wer aufhört, im Wort Gottes zu suchen und zu forschen, wer aufhört, sich im Geistlichen Ziele vor Gott zu setzen, wer aufhört, lebendig zu beten um geistliches Wachstum in seinem Leben, der wird trocken werden, der wird spröde werden. Du erkennst solche Menschen daran, dass sie aus dem Schatz ihres geistlichen Lebens nur noch aus der Vergangenheit zu berichten wissen. Nein, es muss immer Neues dazu, damit das Leben formbar bleibt, damit Gott uns zu dem machen kann, was er möchte. Und deswegen ist das lebendige Wasser so wichtig und Jesus gebraucht es als ein Bild für den Heiligen Geist. Durch den Heiligen Geist werden wir zu neuen Menschen gemacht, die die Eigenschaften des Schöpfers widerspiegeln können. Und dabei geht es ja um das, was uns Galater 5 als die Frucht des Geistes vorstellt. Aber dazu braucht es immer unsere Zusammenarbeit mit dem Heiligen Geist. Gott erwartet immer unsere Zustimmung zu seiner Arbeit. Jesus sagt, dass wir von diesem Wasser trinken müssen, damit es in uns etwas bewirkt. Und nur wenn Gottes Geist in uns bleibt, dann kann er auch neue geistliche Verhaltensmuster in uns schaffen. Sünde hingegen wirkt wie verunreinigende Fremdstoffe und Lufteinschlüsse im Ton. Wenn man das nicht aus dem Ton entfernt, dann wird spätestens im Brennvorgang das Gefäß reißen. Schaut mal, und das ist doch ein gutes Bild auch für unser Leben. Weil der Töpfer weiß, dass das Gefäß im Brennvorgang zerstört wird, wird er keine Verunreinigung und keine Lufteinschlüsse dulden, sondern er wird den Ton kneten, um ihn zu reinigen, und er wird Einschlüsse beseitigen. Seine Hände arbeiten an uns, um uns zu solchen Menschen zu machen, die wir sein sollen. Und Gott nimmt sein Handwerk sehr ernst, denn es geht um den Ruf des Töpfers. Hast du mal Geschirr gekauft, das schon zerbrach, als du es zu Hause ausgepackt hast? Dann drehst du das um und guckst dir die Herstellerfirma an und sagst, bei denen nie wieder, ne? Hier geht es um den Ruf des Töpfers. Es geht um den Ruf Gottes, den man an der Haltbarkeit, an der Reinheit, an der Herrlichkeit seiner Gefäße erkennt. Ist das nicht so? Wir sind der Spiegel seiner Herrlichkeit. Daran erkennt man ihn. Und von uns erwarten die Menschen, dass sie Christus in uns erkennen. Von uns erwarten die Menschen, dass wir sind wie er und dass wir anders reagieren und dass wir uns anders benehmen und dass wir uns anders verhalten und dass sie in uns etwas von dieser verändernden Kraft Gottes erkennen, nach der sie sich im Grunde sehen, weil sie merken, dass sie sich in ihrem Leben nicht in die Persönlichkeit verändern können, die sie sein müssten, damit das Leben gelingt. Ja, wenn der Ton nicht im Mittelpunkt der Scheibe liegt, und das ist das Dritte, dann wird er von der Zentrifugalkraft herausgeschleudert. Irgendwann fliegt die Masse einfach von der Scheibe weg. Schau mal, das ist etwas sehr Entscheidendes. Wir müssen ins Zentrum wollen. Wir müssen ins Zentrum wollen, wo Gottes Plan für uns wirksam wird. Wenn du eine Berufung in deinem Leben hast, Vater zu sein, Mutter zu sein, irgendeine Funktion in der Gemeinde zu bekleiden, dann kannst du dieser Berufung nur gerecht werden, wenn der Plan Gottes in dir auch wirksam werden kann. Und damit der Plan Gottes in dir wirksam werden kann, musst du ins Zentrum, da wo er wirksam ist. Alles, was im Randbereich stattfindet, wird auch in dir nur Randbereich bleiben. Alles, was du von deiner Berufung im Randbereich hältst, wird auch nur Randbereich der Berufung sein. Wir müssen hinein ins Zentrum, wo Gottes Plan in unserem Leben wirksam wird. Und wir müssen bereit sein, im Zentrum zu bleiben. Wenn ein Töpfer merkt, dass die Masse durch die Zentrifugalkraft aus der Mitte geschoben wird, dann schiebt er sie zurück in die Mitte. Und dann guckt er, und wenn er merkt, dass sie wieder rausgeschoben wird, dann schiebt er sie wieder in die Mitte. Und weißt du, so leben manche Menschen. Die müssen von Gott immer wieder in die Mitte gerückt werden. Anstatt in der Mitte zu bleiben, beschäftigen sie Gott und seinen Heiligen Geist damit, dass er sie erst immer wieder in die Mitte rücken muss. Und weißt du, was das Armselige daran ist? Er kommt überhaupt nicht dazu, sie zu gestalten. Anstatt dass er anfangen kann, aus dem menschlichen Herzen ein brauchbares, nützliches Gefäß zu machen, wie Gottes Wort es sagt, bleiben diese Menschen ein roher, unbearbeiteter Ton, weil sie nur immer wieder in die Mitte geschoben werden müssen. Weil sie von links in die Mitte und wieder von rechts in die Mitte und wieder von hinten in die Mitte geholt werden müssen. Also, wir müssen in der Mitte, im Zentrum des Planes Gottes leben wollen, damit nicht wertvolle Zeit verloren geht und damit wir ein nützliches Gefäß werden und nicht ein unförmiger Ton bleiben. Lass uns zum Schluss kommen. In einer Töpferei, kannst du uns die dritte Folie geben, in einer Töpferei findest du kein missratenes Gefäß. Da kannst du wirklich auf die Suche gehen. Das wird kein Töpfer in sein Regal stellen. Was misslingt, und das merkt er ja schon vorm Brennen, Das wird sofort wieder eingesumpft mit dem anderen Ton. Und dann wird es neu auf die Töpferscheibe gelegt. Und dann wird es neu geformt. Und so lässt auch Gott nicht zu, dass falsche Dinge kultiviert werden und in unser Leben integriert werden. Denn im Brennofen des Alltags werden solche Gefäße nicht bestehen. Im Brennofen des Alltags wird offenbar werden, wie der Ton beschaffen war und wie er bearbeitet worden ist und wie er bearbeitet werden konnte. Alles, was da nicht rein ist, alles, was da falsche Einschlüsse hat, zerreißt, zerbricht, wird aussortiert. Liebe Glaubensschwestern und liebe Brüder, Gott möchte aus unserem Leben etwas Wunderschönes machen. Das ist das Wunderbare. Er hat uns nicht berufen als Tonklumpen, damit wir Ton bleiben. Guck mal, schon die Menschen, die ihn nicht lieb haben und die ihm nicht nachfolgen, die hat er einmal am Anfang aus Ton geformt, oder? In der Schöpfung hat er schon seine Hände gebraucht. Zu allem Möglichen hat er gesagt, die Erde lasse hervorbringen, es werde. Aber den Menschen, den hat er durch seine Hände geformt. Den hat er in seinen Händen gehalten und als sein Meisterwerk auf diese Erde gestellt. Und das erfahren wir, wenn wir Christus nachfolgen, wenn wir dem Ruf nachgeben, sein Eigen zu werden, unser Leben ihm zu überantworten. Und das ist so wunderbar zu wissen, er will etwas Wunderbares aus uns machen. Die Menschen sollen sagen, du bist ein veränderter Mensch. Du bist anders als die anderen. Du gehst mit den Dingen anders um. Weißt du, ich habe da mal so ein kleines Erlebnis gehabt, als ich noch Student war. Da war so ein Professor, ich habe mal Architektur studiert. Und dieser Professor, der hat morgens in der Vorlesung, in den Vorlesungssaal hineingefragt, wer von euch hat denn heute Morgen schon die Bibel gelesen? Und die wussten alle, dass ich Bibel lese, weil ich das auch in der Mensa gemacht habe. Und ich war ja jung bekehrt, ich wollte wissen, was hier drinnen steht. Ne? Ja, da blieb mir gar nichts anderes übrig, als mich zu melden. Ich habe Bibel gelesen. Och, und dann hat er mich runtergemacht. Ach, ich meine doch nicht Ihre Bibel da. Ich meine das Bundesbaugesetzbuch. Ne? Das ist unsere Bibel. Ich lasse hier doch, sagt er noch so, Zeugen Jehovas oder andere doch nicht zu Wort kommen. Ich war richtig platt. Mir fiel in dem Moment auch nichts mehr ein, was ich hätte erwidern können. Ich habe so innerlich gebetet, war traurig. Und dann kam vielleicht so 2 Monate später eine Situation in unser Semester, dass sich 2 Gruppen bildeten, die sich fürchterlich miteinander stritten. Es war also manchmal nicht möglich, dass ein vernünftiger Studienunterricht stattfand, weil da immer Sticheleien zutage traten. Und weil da zum Beispiel, wenn es in Vorbereitungen auf eine Klausur ging, dann gab der eine Professor Musterklausuren raus, an denen wir üben konnten. Die gab die eine Gruppe der anderen aber nicht weiter und so weiter. Ja, und dann musste ein Schlichter irgendwie daran, der was macht. Und dann kam dieser Professor und schlug dem Semester vor, nehmen Sie doch den Herrn Wolf. Ich habe von dem den Eindruck, dass der sehr besonnen ist. Ja, warum das denn? Ja, als ich den damals da so, da hat er nichts mehr dazu gesagt. Ist das nicht erstaunlich, dass manchmal das Stillsein können, die Menschen davon überzeugt, dass wir anders sind, dass durch unseren Glauben Veränderung geschieht. Ihr Lieben, das ist ja nur ein ganz kleines Beispiel. Das soll Alltag in unserem Leben sein. Das soll deine Frau über dich sagen. Das soll dein Mann über dich sagen. Das sollen deine Kinder über dich sagen. Das sollen deine Ältesten über dich sagen. Das soll die Gemeinde über dich sagen. Du bist anders geworden. Man spürt an dir, du bist ein neuer Mensch geworden. Du bist eine neue Kreatur durch Christus geworden. Sein Geist hat dich erfüllt. Du bist getauft mit dem Heiligen Geist. Du hast die Kraft empfangen, die Gnade Gottes für dich in Anspruch zu nehmen, in ihr zu lieben, zu leben und das Böse in deinem Leben zu überwinden. Das ist das, worauf es ankommt. Okay, ich will jetzt auch nicht mehr so lange machen. Bist du bereit, Veränderung zuzulassen? dann lass uns bitten, Herr, forme mich. Amen.